Ja, ein alter Philosophielehrer von mir, der ein Professor war in der Uni Würzburg und Schüler von Martin Heidegger und Heidegger gezeigt hat, wo er nicht richtig hingeschaut hat. Dazu gehört schon was. Heinrich Rombach, er hat eine Philosophie des Weges entwickelt, so ein bisschen auch auf dem Hintergrund seiner Forschungen in Asien und mit dem Daoismus. Und was Interessantes gezeigt, was, finde ich, so eine Lebensformel auch ist für uns und was ich immer wieder auch erlebe, auch in meiner Situation hier oder Rolle, eine Retreat zu begleiten, euch zu begleiten, aber das Gleiche gilt auch für uns. Und er sagt, der Pfad verliert sich in der Übermacht der Natur im Gegebenen. Und der Wille des Menschen verschwindet in der Übermächtigkeit, wie der Pfad sich durch die Wildnis versucht zu schlängeln. Die Straße oder Autobahn durchbricht die Natur, zerstört die Landschaft und zwängt dem Leben den alleinigen Willen des Menschen auf mit all den Schatten. Der Weg ist das Dazwischen. Der Weg ist das Menschliche. Der Weg passt sich ein der Natur, orientiert sich an Berg und Tal, geht nicht über große Brücken, aber nimmt auch den Willen des Menschen ernst und prägt ihn der Landschaft ein. Und diese Balance zwischen Gegebenem und Absicht, zwischen Natur und menschlicher Entscheidungskraft, oder auch eine Art von Freiheit, Handlungsfreiheit, Spielraum. Das ist menschlich. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das hat ja auch auf dem Hintergrund der großen Weg-Spiritualität des Daoismus herausgearbeitet. Das bringt so in eine Formel. Und er sagt so abschließend dazu: Alle Wege führen über sich hinaus und in diesem Über sich hinaus treffen sie sich. Wenn ein Weg nicht über sich hinausführt, ist er nicht wahrhaft Weg. Das könnte man sehr schön auch auf die Religionen übertragen. Jede Religion als Weg genommen, jede Religion ist ein Weg und führt über sich hinaus. In diesem Über sich hinaus treffen sich alle Religionen. Führt die Religion nicht wirklich über sich hinaus, verdient sie nicht diesen Namen. Alle Wege führen über sich hinaus, im Über sich hinaus treffen sie sich. Wenn der Weg nicht wirklich über sich hinaus führt, ist er nicht wahrhaft Weg. Und das passt auch ganz gut zu dem, was ich euch heute Morgen so erzählen mag. Also deshalb tauchte mir das auch auf. Ist auch mein Gehen mit euch im Grunde ähnlich wie euer Gehen mit euch selber? Oder wenn ihr an die Übung von gestern denkt, wo ihr euch gegenseitig Spiegel und Zeugin und Zeuge wart mit den Fragen, ist auch eine Konstellation im Grunde, wie wir auch mit uns selber umgehen können. Dieses uns die richtigen Fragen zu stellen zur richtigen Zeit und einfach schauender Raum zu sein für das, was auftaucht. Wir sind uns das auch immer selber, im Außen, im Innen, zu zweit oder als Gruppe. Und meine Aufgabe hier sehe ich sehr stark beschrieben, auch mit diesem Wegcharakter. Also ich habe eine klare Spur, ich habe die Erfahrung, die Einsichten, die eigenen, die Erfahrung mit Gruppen, mit Retreats, die Traditionen etc. Und gleichzeitig orientiere ich mich an dem, was ich spüre oder was ich mitbekomme, was ihr brauchen könnt, was euch unterstützt. Und so gesehen ist dieser Prozess völlig einzigartig und nie ein Retreat wie das andere. Und das ist dieser Wegcharakter. Dem begegne ich auch in den Teachings natürlich. Ich lausche so mit allen Zellen, was dran sein könnte und versuche die Elemente richtig zu setzen. Ob es immer passt, sei dahingestellt. Aber das ist die Haltung, das ist diese Weghaltung. Deshalb mache ich zu Beginn was kurz sagen über den Umgang mit Gedanken, bevor ich dann zum Eigentlichen komme von heute früh. Und zwar so die Grundformel von Gedanken, die habt ihr schon, dieses, was wir in der somatischen Meditation stark haben, lass das Bild vom Haus, lass sie im oberen Stockwerk schwätzen und du gehst halt ins Erdgeschoss und machst die Terrassentür auf und genießt da das Festmahl der somatischen Erfahrung und lass es halt babbeln. Ja, so im Hintergrund des Radio, des Schwätzens, kannst du nicht abschalten. Das ist ein bisschen die Grundformel und das ist gut und hilfreich und das gilt und das ist etwas vereinfacht. Für den Umgang mit Gedanken gibt es noch ein paar andere Schlüssel. Mir erscheinen hilfreich, drei Level von Gedanken auch zu unterscheiden. Es gibt einmal dies, und da gilt vor allen Dingen diese Formel mit dem Geschwätz in der Dachstube. Es gibt dieses, was Chögyam Trungpa genannt hat, unbewusster Müllstrom. Einfach ein Sinn, wirklich sinnloses, und das muss auch niemand erforschen. Ja, das ist keine Psychologie wert. Ein sinnloses Geschwätz, das einfach ist. Das liegt daran, dass unser menschliches Gehirn viel, viel mehr Informationen auch mitbekommt, obwohl es wunderbar filtert, als verdaubar, sinnvoll, verknüpfbar sind, und das schnattert einfach dadurch. Eine große Meditationslehrerin, Pema Chödrö, die wunderbar zu lesen ist, meistgelesene buddhistische Meisterin des Westens, von Haus aus Kanadierin, alte Dame von 80, hat ein Jahresretreat mit 80 gemacht, hat nur über den Tod meditiert und schreibt aber immer noch. Und sie sagt, sie hat einmal, ich glaube, 4 Stunden lang eine Zwiebel geschält im Meditieren. Sie dachte, sie wird wahnsinnig. Es hörte nicht auf, es schälte Zwiebel in ihr. Sie konnte das willentlich nicht abstellen. So, da war sie bei ihrem, ihr Lehrer war Chögyam Trungpa, also Dharma-Schwester, wie man das nennt, vom Rajin Adrei, die Pema Chödrö. Und ja, hat ihr dann was so gesagt, not a big deal. Das soll durchgehen. Sowas. Also das kann passieren. Und das ist subconscious gossip. Chögyam Trungpa, das nennt er so, unbewusster Müllstrom. Und das lassen wir einfach durchrauschen. Im Zen gibt es das schöne Bild, stell dir vor, du bist der Fujiyama und die Wolken ziehen vorbei. Die Wolken sind die Gedanken, die ziehen einfach vorbei. Was kümmert es den Fujiyama, wenn die Wolken ziehen? Das ist die eine Schicht und das ist wichtig. Und das ist ein schönes Bild vom Rajin Adrei auch, wo er sagt, die Gedanken, die einfach kommen, gehören zu unserer menschlichen Verzierung. Lass es einfach da sein, aber es ist nicht wichtig. Da kriegst du mal so einen positiv spielerischen Aspekt. Das zweite ist, zweite Art von Gedanken, die auftauchen oder Form von Gedanken, ist, dass uns ein Gedanke wirklich wegzieht. Und du entdeckst nach 5 Minuten, huch, war da irgendwo anders, nicht hier. Das passiert uns allen. Und das Wichtigste hierbei ist, uns selber nicht zu verurteilen. Und nicht ins Gericht mit uns zu gehen, weil dann haben wir nämlich die nächste Gedankenkonstellation, sondern einfach wieder zurückzukommen. Und das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Fitnessstudio. Also das Fitnessstudio lebt davon, oder klassische Muskelaufbauarbeit lebt davon, dass ich die gleiche Bewegung immer wieder mache. Im Grunde auch wie beim Yoga. Ich mache die gleiche Bewegung immer wieder und dadurch tut sich was. Und der Sinn der Meditation in dieser Sicht ist nicht, dass ich da sitze und mich kein Gedanke mehr wegzieht, das ist gar nicht wünschenswert, sondern dass ich übe, ich kriege es mit, wenn der Gedanke mich wegzieht und ich komme wieder zurück. Und ich werde wieder weggezogen und ich komme wieder zurück. Passiert vielleicht 100 Mal in einer Session und dadurch trainierst du die innere Muskulatur deiner Mindfulness-Qualität, deiner Zentrierungskraft. Ja, und irgendwann wird dieses Wegziehen gar nicht mehr so wuchtig, aber du kriegst mit, du wirst vielleicht weggezogen, aber du bist trotzdem hier. Und dann kommst du viel leichter zurück. Ja, am Anfang gehen wir, oder immer wieder kann das passieren, ich normalerweise gehen wir richtig in so einen Film, kriegen gar nicht mehr mit, dass wir auf dem Kissen hocken. Und dann wird es so, ja, ich sitze auf dem Kissen und das wird einfacher. Also das Allerwichtigste ist, dass ihr euch da keine Vorwürfe mitmacht. Jetzt bin ich schon wieder weg. Ich zähle noch, 4-mal darf ich noch weg. Dann tue ich was. Also, dann mach das bitte nicht. Und der dritte Level von Gedanken ist, wo Dinge wirklich wuchtig sind und die euch beschäftigen. Und die können wir weder durchziehen lassen, noch einfach zurückkommen. die fordern von uns Aufmerksamkeit. Also Probleme, die uns echt beschäftigen oder Verlust eines geliebten Menschen oder Krankheitsprozesse oder Diagnosen, irgendwas, was in uns wirklich wuchtig ist. Und das will Aufmerksamkeit. Und wir würden gegen das Leben steuern, wenn wir sagen würden, okay, zurück zum Atmen, zurück zum Atmen. Das ist eine Art Spiritual Bypassing. Das tolle Wort von John Wellwood. Ja, spiritueller Bypass. Ich vermeide mit einer spirituellen Praxis, mir selber zu begegnen. Und diese Art von Gedanken braucht eine Verwurzelung. Also das Denken ist nicht das Geschäft, während wir auf dem Kissen sitzen oder liegen oder in der Meditation, weil die meditativen Traditionen die Einsicht haben, dass wir mit unserem Denken zwar Alltagsprobleme lösen können und Autos bauen und Gärten anpflanzen, unser Konto ordnen, aber nicht unser Menschsein erforschen. Nur so einen ganz geringen Prozentsatz können wir das mit Denken. Und deshalb ist die Einladung immer wieder, das zurück zu verwurzeln. Also nicht über sich nachzudenken, sondern zu schauen, worum kreisen diese Gedanken? Das ist eine Art von Erforschung. Ja, worum kreisen diese Gedanken? Was ist deren zentrales Gefühl? Also wir nehmen die ernst, was wollen die eigentlich? Sie auch fragen, ey, das geschnattert, aber was willst du eigentlich? Letztlich wollen alle Gedanken, vielleicht habt ihr das schon rausbekommen, letztlich will alles Denken, hat ein einziges Ziel. Wisst ihr das Ziel all eures Denkens, alles, was ihr jemals gedacht habt? Eure Ganzheit. Unser Denken ist der kognitive Versuch, uns ganz werden zu lassen, die Totalität zu begreifen. Die wir sind, die alles ist. Das ist das letztliche Ziel. Nur Denken ist das falsche Werkzeug oder nicht immer das hilfreichste Werkzeug. Manchmal kommt man mit Quantenphysik, mit Denken kommt man schon in die Richtung. Auch mit guter Psychologie oder was auch immer. Ja, aber das ist nicht das Grundwerkzeug, wo wir drauf reiten können. Ja, also das ist das letztliche Ziel. Ihr könnt die Gedanken fragen, was wollt ihr denn? Oder was will das denn? Worum kreist das? Und dieses zentrale Gefühl, das könnt ihr im Körper spüren. Damit habt ihr die Erdung. Und wo spüre ich dieses Gefühl? Also angenommen, sag mal, ich habe eine schwierige Diagnose oder ein Problem, das mich beschäftigt oder weiß in meinem Beruflichen nicht weiter oder eine heftige Trauer und ich merke, das kreist natürlich darum. Und diese, wie die Energie zurückführen in den Körper, die Geschichte, die Story, wenn wir das nennen, ist nicht die ursprüngliche Form, wie das auftaucht, sondern eigentlich kommt es aus dem Gefühl, aus dem somatischen Empfinden. Und das hat nicht genug Raum in uns, deshalb denkt es und denkt es und denkt es. Ja. Und das wieder zurück zu verwurzeln und zu spüren, wo fühle ich das, wo ist das zentrale Gefühl. Und immer wieder, wenn diese Gedankenkreisel auftaucht, ihn wieder zurück zu verorten in das Fühlen. Wo fühle ich das denn im Körper? Wo fühle ich das? Also was ist das Gefühl dazu? Und dann, wo fühle ich das? Jede Emotion hat eigentlich ein Zentrum im Körper. Die wenigsten sind überall. Die sind schon überall, aber sie haben oft ein Zentrum. Und wo fühle ich das? Und das zu spüren und das ernst zu nehmen und dem Raum zu geben. Und damit bist du im Grunde wieder in der somatischen Meditation. Und dann kann die Übung sein, dass du das eben fühlst. Mit der Übung. Sag mal, wenn die Übung ist Zellatmung, ja, du atmest durch alle Zellen und spürst gleichzeitig in deinem atmenden Körper, spürst du den Schmerz, die Trauer, die Angst oder was auch immer. Das ist kein Gegenprogramm. Ja, das wäre so die Art, mit Gedanken umzugehen. Diese drei. Und als Trost dürfen wir uns auch immer noch sagen, auch von einem meisterlichen Menschenwesen gesagt, der sagt, wenn du verkörpert sitzt, wenn du dich im Körper spürst, lass die Gedanken ruhig geschehen, die haben ihre eigene Reise, die ordnen sich schon von selber. Du musst da nichts machen. So, und das muss dich nicht wegziehen. Ihr kennt es vielleicht, dass es denkt gleichzeitig und ihr seid trotzdem wunderbar präsent. Und es war zwar viel Geschwätz im Dachstübchen oder im Hintergrund und dennoch war es eine wunderbare tiefe Meditation für euch. Das widerspricht sich nicht. Es gibt noch ein paar andere Schlüssel, aber das sind aus meiner Erfahrung die wichtigsten und auch die einfachsten. Sie müssen einfach sein. Okay, dann würde ich gerne, das passt ganz gut dazu, würde ich gerne was anschließen, was unsere so die Erfahrung von uns selbst, unser Menschenbild oder unsere Anthropologie, mit der wir hier ein Stück unterwegs sind, die aus, nicht aus einer Theorie kommt, sondern aus einer Erfahrung über hunderte von Jahren, das nochmal verdeutlichen. Das war schon immer wieder auch im Raum. Wenn wir in den Körper spüren, spüren wir erstmal all unsere Sensationen, die Bewegung des Atems, wir spüren unsere Spannungen, das Lösen von Spannungen, wir spüren Empfindungen, Emotionen eben auch, wie beschrieben, wir spüren blockierte Bereiche des Körpers, vielleicht auch ganz taube Bereiche, etc., etc., etc. Also unsere physische, konkrete, menschliche Manifestation. Und dazu gehört eigentlich auch unser Denken. Wenn wir dabei bleiben und tiefer spüren, oder wenn wir zum Beispiel so eine Übung wie gestern das Kundalini machen, da kann man es auch gut spüren, oder morgens diese 12-fachen Bauchatmung, dann spüren wir diesen tiefen Flow von Lebensenergie im Körper strömen. Das ist eine tiefere Dimension. Wenn wir das lang genug spüren, merken wir, dass eigentlich alles, was wir in uns als fest empfunden haben, solch ein Energieflow ist oder ein Ausdruck dieser Energie ist. Wir spüren, dass auch Spannungen Energie ist, die gegen eine andere Art von Energie oder zwei Ausdrucksformen derselben Grundenergie, die gegeneinander stehen, wo sich was festhält. Und wir merken mehr und mehr, dass unser Körper Sein eine tiefere Ebene hat. Das heißt nicht, dass wir nicht auch physisch und fest sind, das sind wir auch, aber eben nicht nur. Dass wir eine tiefere Ebene haben, tiefe heißt eben jetzt nicht im raumhaften Sinne, sondern im seinshaften Sinne, eine tiefere Ebene, wo wir Energie sind. Und die Quantenphysik hat das wunderbar beschrieben und erforscht. Niels Bohr hat das, glaube ich, als einer der ersten deckt und beschrieben. Dieses, dass die subatomaren Partikel sowohl Partikel wie auch Energie sind, dass die Teilchen und Welle sind. Und diese Doppelstruktur der Wirklichkeit, die zieht sich im Grunde durch alles durch, auch unser Menschsein. Wir sind sowohl Teilchen, das fest ist und physisch und rumlaufen kann und an das man anstößt, wie auch Welle, Energie. Was wir in der Meditation rauskriegen, ist keine Fantasie. Wir spüren uns da unter Umständen wirklich als energetische Wesen. Natürlich können wir nicht durch unseren Körper durchgreifen, zumindest die meisten von uns nicht, aber es gibt eine Transparenz, die wir fühlen. Und die ist kein Betrug, die ist eine wirkliche Erfahrung. Wir fühlen das Energetische, das Durchlässige, wir kriegen plötzlich ein anderes Wahrnehmen des Körpers, wir haben einen anderen Flow, Spannungen können sich lösen, etc., dieser energetische Level. Wenn wir dabei bleiben und uns dem anvertrauen, dann öffnet sich noch etwas Tieferes. Das ist nämlich, dass wir spüren, dass wir diese innere Weite in uns erfahren oder uns als Weite. Und vielleicht erinnert ihr euch, heute früh habe ich euch da so ganz in Kürze nochmal durchgeleitet, reingeleitet, auch als Vorbereitung zu dem Teaching jetzt gerade. Man kann das, wir haben das im Grunde in, ich würde sagen, in fast allen Übungen der somatischen Meditation haben wir diese drei Level. Eigentlich in allen, fast allen Übungen leiten das so an oder ist mir das auch ein Anliegen, dass das rüberkommt, ohne dass ich das schulhaft immer reinbringe. Aber die Erfahrung ist immer da. Wenn wir den Körper spüren, beginnen wir beim Physischen, spüre die Bewegung deines Atems in deinem Körper, dann kommt dieses Energetische, wo wir fühlen den inneren Atem. Natürlich geht der Atem nicht dahin, sondern nur die Energie des Atems, der sogenannte innere Atem, das Prana. Damit sind wir auf diesem energetischen Level und dann öffnet sich der Raum, wie zum Beispiel jenen Raum, dieses Unermessliche in uns. Diese Raumqualität, die können wir natürlich auch im Außen erfahren. Ein wunderbarer Ankerpunkt dafür ist die Erde. Die Praxis oder gestern Abend die Übung mit dem Klang, das in der Weite zu fühlen. Dieser Klang realisiert das auch, finde ich. Das ist nicht, jetzt habe ich euch das gesagt von dem Sufi. Das ist ein spiritueller Mann gewesen. Das ist nicht irgendein Computerklang, sondern das ist wirklich was durchgebetetes, würde ich fast sagen, bei ihm. Und das ist, was man in der Tradition nennt, diese drei Level. Und ich finde das eine exzellente Anthropologie. die transkulturell ist, nennt man die drei Körper des Buddha. Also die drei Körperlevel erwachten Menschseins, so würde ich es modern übersetzen. Dass wir in der tiefen Dimension sind wir Raum, sind wir Weite, sind wir reines Gewahrsein, reine Intelligenz. Diese Raumdimension ist leer, nur für den zugreifenden Verstand. Diese Raumdimension ist so leer, wie in der westlichen Tradition die Gotteserfahrung leer ist, für die zugreifende Theologie. Aber nicht leer für die erfahrenden Mystikerinnen und Mystiker. In Gott wird nichts erkannt, schöne Vers nochmal von Angelus Silesius, der dazu passt. In Gott wird nichts erkannt, er ist ein Einig-Ein. Was du in ihm erkennst, das musst du selber sein. Christliche Mystik. Ja. In der christlichen Mystik ist ganz faszinierend, in den großen spirituellen Traditionen Ost und West, je tiefer wir in die Erfahrung kommen, so ähnlicher wird die Sprache. Die Erfahrung wird ähnlich. Da steht nicht hier Leerheit gegen ein manifestes, personales Gottesbild und die anderen, was weiß ich dazu, sondern die berühren sich in der Tiefe in einer Erfahrung, die jenseits aller Worte ist, die was von dieser Offenheit und Weite hat, wenn wir in unser Körpersein wirklich hinabsteigen. Das ist spirituelle Erfahrung. Die ist uns näher, als wir denken. Manchmal näher, als uns lieb ist. Weil es ist wuchtig. Das zieht uns buchstäblich den Boden weg. Ja, bei Karl Rahner, großer christlicher Theologe, habt ihr das auch. Wenn wir die Bodenlosigkeit, das ist die Stunde der Gnade, schreibt er, die Bodenlosigkeit unserer Existenz wird zur Bodenlosigkeit Gottes. Das Heranwehen seines Kommens, das keine Straße mehr kennt. Karl Rahner. Ja, also wir haben diese tiefen Dimensionen haben wir in allen Traditionen, das ist ein Menschheitserbe. Das ist nicht Ost-West. Und aus dieser tiefen, diese tiefen Dimension ist intelligent, ist wach, ist, wenn wir hineinspüren, wir kriegen das oft erst nicht mit, ist absolute Liebe und ist Geburtsraum. Aus der wird geboren. Das können wir sogar in der Physik sehen. Es gibt Leute, die das absolute Vakuum, die Leerheit auf physikalischer Ebene, ist natürlich nicht identisch damit, aber es ist eine physische Entsprechung dazu, herstellen. Aus dieser Leerheit kommt Energie. Im selben Moment. Und das ist der Geburtsraum unserer Persönlichkeit. Das heißt, wir haben das Paradox in uns, dass wir selber der Geburtsraum von uns selbst sind. Wir sind diese Weite, wir sind gegründet in dieser göttlichen oder offenen Dimension, die wir als Raumhaftigkeit erfahren, in uns ganz konkret. Und daraus wird Energie, wird Wärme, wird Liebe und manifestiert sich unsere Persönlichkeit. Auf der energetischen und auf der konkret manifesten Ebene. In der christlichen Tradition haben wir diese Beschreibung von Creatio Continua. Das ist da der theologische Ausdruck zu. Die fortwährende Schöpfung. Also Schöpfung ist nicht am Anfang, sagt die moderne christliche Theologie, sondern Schöpfung ist immer. Jeden Augenblick geht das gesamte Universum aus dem Urgrund Gottes hervor. Christliche moderne Theologie. Finde ich super. Und das erfahren wir. Das ist nicht weit weg. Das ist nicht hinter der Galaxie. Das ist hier, da wo du sitzt. Und diese Reise macht auch unsere Erfahrung. Wenn wir völlig offen sind, ihr könnt es spüren in der Meditation, ihr sitzt da völlig offen und spürt euch und so, und irgendjemand niest. Was passiert, wenn wir das geht meist so schnell, dass wir das nicht mitkriegen. Was passiert? Wir sind in diesem offenen, wahrnehmenden Raum, auf dieser Klang wird im Grunde empfangen, dieses Geräusch wird aufgenommen, wahrgenommen und als Reaktion darauf, als Antwort darauf, konstelliert sich Energie. Ja, aus dem Raum konstelliert sich deine Energie. Und aus der Energie konstelliert sich die Spannung im Körper zusammenziehen. Oh, erschrecken. Erfahrung, ah, und dann die Einsicht, ah, da hat jemand genießt. Das war der und der oder die und die. Das sind die Level. Ja? Das, aus dem Raum kommt die Energie, die Power des Lebens, kommt die Erfahrung ganz konkret manifest im Körper, Spannung als Schutzreaktion oder was auch immer. Und dann die Geschichte dazu. Ah, der war das. Er hat genießt. Deshalb ziehe ich mich zusammen. Das heißt, wenn wir in schwierige Erfahrungen kommen, das konstelliert sich genauso. In der Meditation ist der Auflösungsprozess, der Dekonstellierungsprozess möglich. Dass wir die Story, der hat genießt, zurück übersetzen ins, was habe ich denn gefühlt? Die manifeste Spannung. Diese Spannung so lang wahrnehmen, ihr so viel Raum geben, sie so lang fühlen, bis sie sich zurück entspannt in die Grundenergie, energetische Level, und in diese Energie schauen, bis diese Energie sich zurück hingibt und öffnet den ursprünglichen Raum, der wir sind. Das ist die Auflösung. Und genau diesen Prozess gehen wir ständig, auch wenn wir es unbewusst machen, in der Meditation. Und das sind die beiden Aspekte, mit denen wir in der Meditation arbeiten. Mindfulness und Awareness. Shamatha, Vipassana. Ausrichtung auf einen Fokus, Beschäftigung mit diesem Thema, mit dieser Emotion, mit dieser Spannung, mit diesem Trauma, diesem Gefühl. Ausrichtung auf was Konkretes, also die Referenz an unsere konkrete manifeste Welt und unser Menschsein. Und das andere, den Blick sich weiten lassen, dieses ursprüngliche Schauen, dass es sich zurück entspannen kann in unseren inneren Wesensgrund. Vipassana. Ja, wir haben diese Doppelbewegung. Im Grunde könnt ihr in dieser Doppelfigur auch die sinnhafte Verbindung von Psychotherapie und Spiritualität sehen. Ja, Psychotherapie, die konkret an was arbeitet und wo wir uns nicht an uns vorbeidrücken, und das ist ganz, ganz wichtig und ganz wesentlich und wichtiger Aspekt, und alle großen spirituellen Traditionen haben das auch, die nennen es halt anders. Und dann das andere, wenn wir da genug durchgearbeitet haben, wenn die Muster durchlässig werden, können sie sich zurückformen, und dann braucht es das andere. Das ist dann ein Raum, wo die Therapie allein nicht hinkommt, weil sie diese Dimensionen normalerweise nicht so kennt, wo sich das nochmal öffnet und weitet in unser ursprüngliches Menschsein, brauchen wir diese Weitung ins Ganze. Also die Formpraxis und die formlose Praxis. Das Shamatha heißt, der Geist kommt zum Frieden, der Geist ruht im Körper, wir spüren unseren Körper, wir nehmen wahr, spüren, fühlen, lauschen, wahrnehmen, zulassen, was ist, mit dem gehen, was auftaucht. Mindfulness, Shamatha. Geist kommt zum Frieden. Konkrete Praxis. Das ist eine Art spirituelle Therapie, wenn ihr so wollt. So. Und aus diesem dort Ruhen öffnet sich diese andere Dimension von selber, dieses Schauen, dieses Vipassana, das reine Schauen, wo unser tiefstes Wesen schaut. Wer ist es, der da schaut? Ja, nicht du als ich. Ja? Nicht ich, als Satna. Sondern es schaut unser tiefstes Wesen. Wir erfahren das als ein Schauen des ganzen Körpers. Oder als ein im Körper Schauen, oder als ein Schauen geschieht in uns und durch uns. Das ist sehr, sehr unverfügbar. Trotzdem geschieht es. Das Schauen geschehen lassen. Ja. Und dieses Schauen ist die letzte Auflösung unserer Themen. Und es gibt ganze Traditionen, die das Schauen in ihr Zentrum stellen. Zum Beispiel in der christlichen Tradition. Ein großer Meister in meinen Augen war der Franz Jalitsch, der jetzt nicht mehr arbeitet, der im deutschen Sprachraum als einer der wenigen wirklich eine powervolle kontemplative Tradition installiert hat, mit vielen, vielen Schülern und Reihe von Häusern, und bis ins hohe Alter war der sehr aktiv und agil, und er hat sehr somatisch gelehrt. Er war lange in Indien, auch vermutlich bei Ramana Maharshi, was er nie ganz gesagt hat. Hat heftige Erfahrungen im Kerker in Argentinien, wo er bei einer Guerilla 5 Monate in Dunkelhaft gefesselt war. Und also war nicht ohne, wo er gemerkt hat, ich muss jetzt meditieren, sonst werde ich wahnsinnig. Und die haben gesagt, jeden Tag kommt einer, entweder erschießen sie dich oder sie bringen dir was zu essen. 5 Monate. Und daraus hat, und dann hat er gemerkt, er hat diese tiefe Berufung, wenn er das überlebt, Die waren am Ende waren die sehr berührt, wie er drauf war, und haben ihn freigelassen, und dann muss er das weitergeben. Und das hat er gemacht. Das ist eine Tradition im Christlichen, die ganz in dieses Schauen geht, das Schauen aus dem Körper, wo er sagt, alles, was tief geschaut ist, ist erlöst. Auch wenn es vielleicht unabmal machen muss, aber ist erlöst, es kehrt nicht wieder. Das ist seine tiefe Botschaft. Und in einer Reihe von asiatischen Traditionen haben wir das auch, und in unserer somatischen Tradition von Reginald Ray und anderen, ich schöpfe aus mehreren Quellen, nicht nur von ihm, da ist mir das auch ganz, ganz, ganz wichtig, ganz zentral, dieses Schauen. In der Tradition, wie Paschana genannt, ist auch auf eurer Karte drauf, auf unserem Plakat, als achter Punkt, dass dieses Schauen aus dem Wesen, Schauen aus dem Herzen, da geht es oft leicht, Schauen aus dem Wesen, wenn wir uns heute auch nochmal übungsmäßig hinbewegen, das ist das, wo die eigentliche Lösung ist, oder auch wo es nicht um Lösung geht, wo eigentlich unser Prozess des Erwachens geschieht. Dieses Schauen. Es gibt einen, vielleicht noch zum Abschluss, es gibt einen, nicht einen, es gibt den großen und am meisten verehrten Heiligen, würden wir sagen, in Tibet. Das ist Milarepa. Und Milarepa, ungefähr 11. bis 12. Jahrhundert, Milarepa hat eine heftige Story, die geht in Kürze so, er wächst in einer vielköpfigen Familie auf, die durch bestimmte Erbschaften und so weiter ganz wohlhabend ist in Tibet, und dann durch den Trick eines Onkels verlieren die ihren Besitz, und er entdeckt als 8-jähriger Junge seine Fähigkeit zu Magie und dass er übersinnliche Fähigkeiten hat und eben leider auch zu schwarzer Magie. Und seine Mutter missbraucht ihn im Grunde, also in diesem Sinne, sieht diese Fähigkeit und stiftet ihn an, also macht ihn so voller Hass gegen diesen Onkel, dass er sich dazu hinreißen lässt, über 20, 25 Menschen durch magische Kräfte umzubringen. Das funktioniert und kriegt dann natürlich, wie man erwarten kann, die große Krise. Und als Jugendlicher hat er das Gefühl, er muss sich das Leben nehmen, ein furchtbares Karma und was weiß ich und so, keinerlei Hoffnung, und kommt dann zu einem Lehrer, der ihn ganz schnell in dieses tiefe Schauen führt. Und also das kann er, da kommt er gut hin, da drückt er sich aber an seinen Themen vorbei. Und dann sagt der Lehrer irgendwann zu ihm, sagt, ja, du bist da hochbegabt, du hast wirklich eine meisterliche Begabung, aber du musst dich deinen Abgründen stellen, sonst ist das ein Bypass, also in unserer Sprache gesagt. Du drückst dich da vorbei, du löst dein Karma nicht auf. Und dann kommt er zu einem anderen Lehrer, zu Marpa, der diese Form des Buddhismus, also diese somatische Praktik von Indien nach Tibet gebracht hat. Und er ist ein Bauer, Landwirtschaft, verheiratet, Familie und Frau und Kinder und powervoller Lehrer und sehr bodenständig und sehr heftig am Anfang zu ihm, so wo er das sieht, auch in ihm, und prüft ihn da, ob er das wirklich will. Und dann lässt er ihn zu und dann gibt er ihm 2 Übungen. Und damit geht Milarepa dann in die Höhlen für mehrere Jahrzehnte, in Himalaya. 2 Übungen. Die eine Übung ist aus dem klassischen Vajrayana das Tummo, also eine Atem- und Feuerpraxis im Körper. Und das zweite ist Sitzen, Schauen. Wenn wir das modern übersetzen, könnte man sagen, Psychotherapie und Spiritualität. Tummo, am nächsten dazu ist holotropes Atmen oder tiefe Atemarbeit, was wir hier machen, oder alle Arten intensiv mit dem Atem an sich zu arbeiten, das ganz konkrete Blockaden lösen und Sitzen, das kennt ihr. Diese 2 Praktiken, ich finde das hochinteressant, und der wird ein großer Erleuchteter, lebt in den Höhlen, die Leute suchen ihn auf und wird einer der Linienhalter, und so in der Tradition gilt er als vielleicht der Meister, der am allertiefsten Mahamudra, also die große Wirklichkeit, die Verbindung des Absoluten und des Relativen realisiert hat und unglaublich viel Liebe aus, wenn man die Tanka sieht, unglaublich viel Liebe ausstrahlt, Leuchtkraft. Das ist alles transformiert, diese ganzen Dinger. Und wenn die Leute sagen, ja, dir ist das in die Wiege gelegt, sagt er, nein, ich war viel schlechter drauf, als du jemals warst. Ich war viel neurotischer, viel verdrehter als du. Und das ist die Praxis und die Übung, das Dranbleiben. Und das ist auch in dir möglich. Sicher, tolle, hoffnungsvolle Botschaft für uns. Milarepa. Ja, das sind diese beiden Aspekte und nehmt die mit, die werden uns begleiten oder sind da und werde ich da auch noch ein bisschen mehr reinleiten. Und wenn ihr diese Karte nochmal erinnert, sind ja 8 Punkte übereinander, also fängt von unten an, wie sich das gehört. Unten ist die 1, nicht oben. Und diese Übungen, die ich euch durchleite, auch die ich euch durchgeleitet habe gestern, beginnen mit dem Zellatmen und diese ersten Punkte haben wir auch schon gemacht. Was ich heute gerne dazu nehmen möchte, ist dieses Hinspüren zum Herzraum, um es dazu zu nehmen, so eine Ganzheitsübung ist, und diese Öffnung ins Unermessliche, was wir gestern auch hingespürt haben oder was ich euch kurz angeleitet habe mit diesem Klang gestern Abend. Und dann die oben die 7 und 8 sind die beiden eigentlichen Übungen, ist das Shamatha oder eben Mindfulness, also das Ruhen im Körper, das Spüren, erlauben, was geschieht, sich der inneren Reise anzuvertrauen. Und das ist eigentlich die Kernpraxis. Damit können wir ganze Retreats zubringen. In meinen vor 2 Jahren 6 Wochen Retreat in Pyrenäen war das für mich die Kernpraxis. Ich habe gar nicht viel komplexe Sachen gemacht. Anders als ich erwartet habe. Die Retreat-Energie bei so einem langen Retreat ist dermaßen hoch, dass man gar nicht viel machen muss. Das ist meine Erfahrung. Retreat ist, da kommen einem Kräfte zu Hilfe aus der sichtbaren, unsichtbaren Welt, mit denen man nicht rechnet. Und das ist sehr powerful und da kann man nicht viel ausweichen. Und die Kernpraxis war im Grunde dieses Sitzen und Schauen, Spüren und Schauen, Spüren, Fühlen, Lauschen, Schauen. Das, was ich euch immer wieder anleite, genau das, ganz simpel. Und alles geschieht, es ist hochinteressant und die Zeit ist viel zu kurz. Und man denkt sich, mein Gott, jetzt habe ich nur noch eine Woche, es ist viel zu kurz, ich könnte nur 5 brauchen. Ja, es wird immer faszinierender. Und das Schauen öffnet sich von selber, das ist wie Paschian, das Schauen. Ich führe euch ein bisschen rein, geht leicht über diesen zentralen Raum, den Herzraum, und aber auch über alle Zellen und geschieht in uns. Okay, vielleicht mal so weit für heute.